Guten Morgen miteinander. Ja, wir haben heute Predigt zum Psalm 1, wie schon verschiedentlich angeklungen und angetönt worden ist. Genau, und die Predigt ist, also das Thema ist eigentlich gewesen, weil ich nur die auf Reserve schon ein bisschen vorbereitet hatte. Aber wenn es so will, ist es eigentlich eine super Ergänzung oder vielleicht eine andere Sichtweise an Würfelherren von dem, was Milena letzten Sonntag uns erklärt hat. Es geht darum, es gibt einen sichtbaren und einen unsichtbaren Teil. Und was hat das mit uns zu tun? Und wie gehen wir mit dem um? Und ich glaube, der Psalm 1 beschreibt am Schluss auch ein bisschen so etwas. Der Psalmen, die waren so ein bisschen die Charts vom Alten Testament. Das sind so ein bisschen die hochbegabten Künstler und Musiker, haben Texte und Lieder gedichtet. Und die sind dann in diesen Psalmen zusammengefasst worden. Ich denke jetzt nicht, dass der Psalm 1 gerade der Top war und der meist gesungene oder so. Ich weiß nicht, wie die Reihenfolge gestanden ist. Aber es ist gut zu wissen, das ist eine künstlerische Darstellung von einem Thema. Aus dem Grund wird es auch sehr stark polarisierend, stark schwarz-weiß dargestellt. Und ich will den Psalm mal miteinander lesen und ich habe ihn so ein bisschen versucht zu gliedern, wie er auch von seinem Aufbau her, denke ich, vom Künstler her so ein bisschen gestaltet worden ist. Er fängt an, eigentlich mit einem negativen Beispiel. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und dann als Gegenpol stellt er den guten Typ dar, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und dann macht er einen Bezug zu dem Bild, wo wir gut kennen vom Baum. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, dass er eine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht der Gerechten, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Der Psalm zeigt einen krassen Unterschied auf. Da schauen wir als erstes ein bisschen an, wie krass der Unterschied ist. Im Weiteren spüren wir aus dem Psalm, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Fluss und dem Baum. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Mensch, wenn er sich dem Gesetz und Gott gegenüber verhält und wie sein Leben am Schluss rauskommt. Wir versuchen uns mit dem Geheimnis oder dem Zusammenhang auseinanderzusetzen. Und zuletzt ist so ein bisschen die Frage, wie setze ich da um, dass ich eher ein Baum werde und weniger Spreu. Die zwei pflanzlichen Beispiele könnten nicht krasser sein. Wir haben den Baum. Und Manuela hat nur ein kleines Müsterli von dem mit überkommen, was ein Äpfelbaum zu bieten hat. Man kann die Äpfel auch gerade so essen. Man kann die Äpfel sogar gut über den Winter lagern. Von dem Süßmast, den sie hat, hat es nur ein Abfallprodukt gegeben, den Trester. Den kann man nur den Viecher verfuttern oder man kann einen feinen Schnaps daraus brennen. Es gibt extrem viele Sachen, die man so einen Baum wirtschaftlich nutzen kann. Dann kann man einen Baum, einen Äpfelbaum, der ist schön. Ich habe extrem viele Bilder gefunden im Internet zu Baum. Bei Spreu ist das viel schwieriger geworden. Unter einem Baum kann man mal den Schatten geniessen, die Aussicht geniessen. Wir sehen, auf verschiedensten Ebenen hat ein Baum eine Bedeutung. In einem Apfel ist das Potenzial für mehrere weitere Bäume, wenn man die Kerne im Boden drückt. Über Generationen hinweg hat das eine Auswirkung im Baum. Die Spreu, wenn wir die noch nutzen wollen, können wir sie eigentlich nur vernichten. Also heutzutage ist sie in der Biogasanlage gesucht. Da kann sie genau einmal genutzt werden und dann gibt es ein bisschen Strom daraus. Oder wir tun sie jetzt bei den Hühnern, die Teier können schön weich landen und so. Aber das ist eigentlich Verschleißmaterial, das ist Abfall und da lässt man den so auseinanderliegen. Das ist ein extremer Unterschied. Zum einen ist sicher, ist das das künstlerische Handwerk von dem Psalmist da so extrem polarisiert. Aber ich glaube, er wollte uns auch wirklich aufzeigen, hey, es gibt einen krassen Unterschied, was aus unserem Leben entstehen kann. Und jetzt wollen wir ein bisschen auf den Zusammenhang eingehen. Das ist das, was wir Menschen sehen. Wir sehen den Baum und wir sehen den Bach. Und irgendwann haben sie herausgefunden, dass die Bäume am Bach ein bisschen weiter wachsen, wie die selber in der Kiste halten. Und irgendwann haben sie herausgefunden, dass da noch mehr herum sind, wieso das da so ist. Das sind Wurzeln, das sind wasserführende Schichten, die das Wasser vom Fluss an die Wurzeln herbringt und die dem Baum das Leben so ermöglichen. Aber von bloßem Auge sind die Zusammenhänge so nicht ersichtlich. Das ist ein Geheimnis von einem Zusammenhang. Und der Psalmist nimmt das über und verknüpft das, dass es auch einen Zusammenhang gibt zwischen dem, wie wir mit Gott stehen und wie unser Leben rauskommt. Und da möchte ich noch ein bisschen ausholen. Der Psalm ist im Alten Testament geschrieben. Und im Alten Testament ist das Gesetz die Grundlage vom Bund. Das steht da im Vers 6 von dem Psalm. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der schon erbringen. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Nein, es ist sicher nicht Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, die uns zu der Gemeinde der Gerechten macht. Im Alten Testament war es das Erfüllen des Gesetzes. Die haben das Gesetz von Mose bekommen. Und die Juden sind, kennen wir ja heute noch, die sind extrem bemüht, das Gesetz möglichst buchstabentreu umzusetzen. Jesus nimmt sie sogar ein bisschen auf die Schippe, wo er sagt, die haben nur 10% vom Peterli in den Tempel gebracht. Oder? Und dort, wo sie es nicht können, hat es ein Opfergesetz gegeben, weil man musste opfern, um ein Vergehen wieder zu sühnen. Und so konnten sie die Gerechtigkeit von Gott erlangen. Und diese Gerechtigkeit, sagt der Psalmist, die hat eine positive Auswirkung auf unser Leben. Jetzt, wir leben in einer Zeit, wo Jesus für unsere Fehler gestorben ist. Wo Jesus mit seinem Opfertod am Kreuz die Gerechtigkeit hergestellt hat. Und ich glaube, der Bund wird zum Beispiel in dem Vers da beschrieben, in Jeremia 31, 33. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Wenn schon der Buchstabentreu wie Bund so eine positive Auswirkung hat auf unser reales Leben, wie es da beschrieben wird im Psalm 1, wie viel mehr oder sicher nicht weniger ist es möglich, die guten Sachen zu erleben, wenn Gott das Gesetz sogar in unser Herz schreibt. Wenn er mit seinem Heiligen Geist uns erklärt, wie wir die Bibel sollen verstehen sollen, wie wir sie konkret im Leben umsetzen sollen. Ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, wie wir von welchem Geist oder welchem Geist wir uns aussetzen, welchem Geist wir uns Prioritäten setzen, und das hat einen Einfluss auf das, wie wir denken, wie wir fühlen. Und das soll, und da können wir uns dafür entscheiden, auch einen Einfluss haben auf die materielle Welt. Auf das, was wir handeln, was wir machen. Auf das, wie wir mit unserem Besitz, mit unserem Körper, mit dem, was uns anvertraut ist, umgehen. Es gibt auch die umgekehrte Beeinflussung. Wenn ich mir zum Beispiel mit dem Hammer auf den Daumen haue, dann erlebe ich etwas Körperliches. Da empfinde ich seelisch nicht so angenehm. Ich finde das blöd. Und im extremsten Fall verleitet mich die Situation dazu, dass ich einen Fluch ausspreche. Das ist umgekehrt. Und es ist an uns zu entscheiden, welche Richtung der Pfeil soll prägen. Es fällt uns relativ einfach, die Zusammenhänge in unserem Leben anzunehmen, wenn wir sie verstandesgemäß folgen können. Zum Beispiel steht in der Sprüche 14,14, ein leerer Stall bleibt zwar sauber, aber ohne Rinder gibt es keinen Ertrag. Da musst du jetzt nicht wahnsinnig viel Agronomie studiert haben, das kannst du nachvollziehen. Und da wird auch von sehr vielen Leuten umgesetzt, die nicht an die Bibel glauben. steht auch in der Bibel. Ist überhaupt nicht falsch. Wir könnten da mal über die Predigt machen, wäre noch spannend. Das ist nicht falsch und weniger wichtig, um das umzusetzen, aber das fällt uns leicht, um das nachvollziehen, weil das ist logisch. Oder? Das ist in der materiellen Welt, da kann man ausrechnen, Stahlauslastung 80%, Ertrag 80%, irgendwie so. Dann gibt es Sachen, die ich glaube, sind wir am Entdecken und zum Teil auch die Wissenschaft anfängt zu merken, es gibt Worte, die würden dann natürlich nie in der Bibel zuschreiben, aber es gibt Sachen, die eben einfach gut funktionieren, weil sie vielleicht noch nicht ganz erforscht sind, aber man merkt zum Beispiel, ein Psychologe würde vielleicht dem positives Denken sagen. Und das ist nur ein Teil von dem, was in dem Vers ist. Da gebe ich euch recht, aber da ist etwas, wo man erkennt, das sind Worte nur, das sind Mechanismen in unseren Psyche, in unseren Abläufen, wo man kann entdecken, die einen Einfluss haben. Und dann, glaube ich, gibt es Sachen, Zusammenhänge, wo Gott uns auftrat, wo wir wahrscheinlich bis Jesus wiederkommt, nicht können logisch erklären. Wo er sagt, hey, ich will, dass ihr die segnet, die euch böse sind. Das ist, wenn ich von unten nur denke, wenn mich einem verrückt macht, dann will ich am liebsten den Magenbuchse fressen, oder? Das ist nicht da. Da kann ich nur mit, wenn ich mich auf Gott vertraue, wenn er mir durch den Heiligen Geist Kraft gibt, gelingt es mir in dem Moment, in die andere Richtung zu handeln. Und ich glaube, ein Leben aus dem Geist ist, dass wir auch die Sachen umsetzen, die wir nicht checken, die wir nicht nachweisen können, die wir nicht so richtig begreifen können. Ich bin eine Rebanlage am Planen. Mit der Offerte von der Rebli ist also eine Pflanzanleitung dabei gewesen. Jetzt kann ich die Pflanzanleitung nehmen und schauen, ob der Auer echt wirklich recht hat. Und kann im Internet nachschauen, ob andere Rebschulen es gleich empfehlen. Ich kann irgendwelche Bücher über Rebbau und Weinbau den ganzen Winter durchlesen und jede Aussage überprüfen und schauen, ob es stimmt oder ob man es auch anders machen und wird wahrscheinlich dann zum Schluss kommen, so ganz falsch ist er nicht gelegen. Das Problem ist, ich bin dann nicht bereit zum Setzen im Frühling. Oder ich kann die Pflanzanleitung nehmen, darauf vertrauen, dass ich dem Mann, der schon irgendwie 40 Jahre oder 50 Jahre eben züchtet, doch ein bisschen etwas versteht davon und kann meine Zeit darin investieren, die Vorbereitungen so zu treffen, dass ich das optimal umsetzen kann. Und ich glaube, das ist das, was der Psalm von uns fordert, wenn er darüber fordert, dass wir das Gesetz über das nachdenken und Lust daran haben, dass wir uns von dem definieren lassen. Wir müssen uns entscheiden, lasse ich mich von dieser geistlichen Realität so prägen, dass ich einen Einfluss habe auf mein Denken und auf mein Handeln, oder lasse ich mein Denken fühlen und am Schluss auch meine geistliche Identität von einer gefallenen Schöpfung definieren. Das ist die Entscheidung, die von uns gefordert wird. Es heisst, in dem Psalm sitzen nicht, wo die Spötter sitzen. Ich glaube nicht an den Hass, dass wir nicht dürfen ins Kino, auch wenn dort vielleicht schon mal ein schlimmer Streifen gelaufen ist, wo Spötter gesessen sind. Was ist ein Spötter? Ich glaube, ein Spötter ist genau der, der den Pfeil von unten liest. Wenn ihr euch zurück an die Schule erinnert, oder mindestens bei mir war es so ein bisschen, oder? Man hat geschuttet, ich habe den Pass nicht angenommen und der Pass ist nicht ins Goal, sondern nebendurch. Dann ist der Spötter gekommen und hat Zielverfehlung, der Ball ist nebendurch, du bist ein Pfeife. Das macht ein Spötter. Was macht der Teufel? Zielverfehlung, Sünde. Du bist ein Sünder, das ist deine Identität. Da wird er uns unterjubeln. Das ist der Spötter. Lesen Sie mal die Zeitung. Es wird ein paar Grad wärmer. Folge, wir sind Last Generation. Da, was negativ passiert, und ich will das nicht schön reden, das soll uns definieren. Das soll unsere Realität bestimmen. Das soll unsere Identität, unsere geistliche, unsere Zukunft definieren. Das Materiell beim Spötter definiert, ein Negativbeispiel, das Materielle, das, was wir sind, was geistlich passiert. Und da gibt es eine Negativspirale. Und die ist in dem Psalm auch beschrieben. Ich habe den Vers mal noch auf Englisch angeschaut und dort ist es eigentlich noch krasser. Am Anfang läuft er noch, walken, oder? Nachher steht er und am Schluss sitzt er nur noch. Dort ist später. Wenn jetzt der Psalm noch weitergegangen wäre, hätte er sich auf die Straße geklebt, oder? Und ich glaube, das ist ein Merkmal, das wir spüren können, wenn das der Weg der Spötter dran ist, wenn es so ins Nichts rausläuft, es muss schlecht sein, es muss ja ein Problem sein, sonst können wir ja nicht etwas Schlimmes erzählen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht, oder ich will es nicht schön reden, dass es Situationen gibt, die schwierig sind. Aber das ist nicht das, was unsere Identität bestimmt. Wenn dein Körper eine Krankheit hat, bist du wegen dem nicht schon ein fast toter Mensch. Wenn du irgendwo eine unterentwickelte Fähigkeiten hast, bist du nicht ein behindertes Leben. Wenn du ein bisschen weniger Geld hast wie andere, bist du nicht wertlos. Nur weil du nicht einen Masterabschluss hast, bist du überhaupt nicht dumm. Und nur weil du schon mehrmals 20 gewesen bist, gehörst du auch noch nicht zum alten Eisen. Das sind zwar Fakten, aber die sollen nicht das Recht haben, deine Identität zu bestimmen. Wir können uns entscheiden, was soll uns definieren? Soll uns Gottes Geist so definieren, dass darf Einfluss auf den Körper, oder soll uns die gefallene Welt definieren? Wie gehst du mit dem Psalm um, wenn sich dein Leben oder vielleicht gewisse Bereiche von deinem Leben gerade ein bisschen so anfühlen? Hat es jetzt nicht so viele Blätter an dem Baum? Der Psalm wird ich dir als ermutigende Verheißung zusprechen. Es heißt zu seiner Zeit. Hey, vielleicht ist es einfach gerade Herbst oder Winter. Und es hat einen Plan für dich Leben, für dein Leben. Und wenn du dich entschieden hast, dass die Realität, die in der Bibel steht, die Verheißungen, die da drin stehen, wenn du dich dazu entschieden hast, dass der Heilige Geist die dir darf ins Herz schreiben, dann wird dein Baum zu seiner Zeit Blätter haben und Früchte haben. Und es ist jetzt halt einmal so, dass Krise früher noch reif sind wie die Äpfel. Und das ist gar nichts Schlechtes daran. Es geht nicht darum, dass wir miteinander so lange reden, bis wir das Gefühl haben, der Baum ist gleich noch ein bisschen grün. Und genau die Bibel ist so ehrlich, gerade in den Psalmen gibt es x Psalmen, wo es uns zugestehen, dass wir auch bei Gott dürfen jammern, wenn mal unser Baum so aussieht. Spricht überhaupt nichts dagegen. Nein, er fühlt sich sogar geehrt, wenn wir ihm das ganze Herz, eben auch mit den Bereichen, die ein bisschen scheiter aussehen, vor ihm ausschütten. Wenn wir bereit sind, uns auch von ihm rauszureissen, uns von seinem Lebenssaft wieder Kraft geben zu lassen für einen neuen Austrieb. Bereit sind, vielleicht auch etwas konkret in der materiellen Welt wieder umzusetzen, dass es Perspektive gibt. Das ist eine Verheißung zu seiner Zeit. Ich will dir die zusprechen. Und passen wir auf mit schnellen Urteilen. Ich sage die Zusammenhänge, die wir heute noch nicht begreifen, das sind Geheimnisse. Und ich glaube, ein Teil von diesen Geheimnissen wird uns Jesus mal erklären, oder es wird uns wie Schuppen von den Augen fallen, wenn er wiederkommt. Aber bis dorthin müssen wir auch damit leben können, dass das ein Geheimnis ist. Hat mal ein Bauer erzählt, der hat jetzt eine super Ernte gehabt. Er hat es nicht ganz so plump gebracht, wenn ich es jetzt sage, aber es ist etwa auf die Hose gelaufen. Er hat eine super Ernte gehabt und er denkt, dass ich deshalb so, weil eben sein Hof gesegnet sei, weil schon seit x Generationen da Christen drauf sind. Ich hoffe, der Bauer überdenkt seine Theologie vor dem nächsten Hagelzug. Wieso ist er denn noch mentalmässig verflucht? Es ist nicht so einfach. Und der Psalm ist nicht dazu da, so Rückschlüsse zu ziehen. Sondern der Psalm ist dazu da, auf das zu trauen, was uns Gott zugesagt hat. Er hat diese Pflanzanleitung gegeben und wir sollen die umsetzen. Und was daraus entsteht, dann müssen wir ihm überlassen. Es bleibt ein Geheimnis, die Ursache und die Wirkung. Und es ist an uns, aus Vertrauen auf ihn, aus ihm zu handeln. Ich war mal in einem Leiterkurs. Da hat der Kursleiter die gestörte Idee gehabt, alle Gruppenleiter müssen sich am Abend die Füße waschen. Ja, in der Bibel steht, Jesus hat das seinen Jüngern auch gemacht. Und wenn Jesus sich nicht schade gewesen um uns die Füße zu waschen, wer dem von uns eine Ausrede hat, um jetzt das nicht zu machen? Die Begeisterung hat sich im Rahmen gehalten. Wir haben den da gemacht. Es ist dann noch lustig geworden und es ist auch noch ein bisschen mehr nass geworden als bloß die Füße. Aber wenn ich mich an den Kurs zurückerinnere, wir hatten einen extrem guten Zusammenhalt. Ab dem Abend haben wir ein anderes Verständnis gehabt, wieso wir da sind und wie wir miteinander zusammenarbeiten. Ich kann nicht sagen, immer wenn es ein Teamproblem gibt, musst du Fußwässig machen. Das ist ein falscher Schluss aus dem Erlebnis. Aber es ist ein Erlebnis, das mich vermuten lässt, dass es eines von so einer Wirkung sein, dass der Leiter auf das vertraut hat und er gespürt hat, das machen wir jetzt mit denen. Und das ist daraus entstanden. Und es ist etwas Gutes daraus entstanden. Und das ist das, was wir nicht so gern haben. Wir hätten gern den Input, garantiert den Output. So lernen wir es in der Schule, in der Wissenschaft. Und das funktioniert bei Gott nicht. Wir müssen seine Pflanzanleitung in Vertrauen umsetzen und gespannt sein auf das, was daraus entsteht. Ich denke, wir haben ja alle eher die Sehnsucht, um einen Baum zu ziehen und nicht die Spreu. Was können wir dazu beitragen, um das umzusetzen? Es hat ein Wort in dem Psalm, das mich fast ein bisschen überrascht hat, das Wort Lust. Wenn jetzt mich fragen, du hast Lust, dann käme ja eher so etwas in den Sinn, wie jetzt irgendwie eine mega Bibelarbeit oder so, ich bin jetzt da ganz ehrlich. Ich glaube aber, das Wort Lust hat etwas in sich, was ich sehr zentral finde. Und ich würde das so definieren, Lust überwindet Trägheit. Wenn wir Lust über das Wort Gottes haben, wenn wir Lust haben, das zu erleben, den Baum zu sein, dann werden wir unsere Trägheit überwinden. Und dann überwinden wir es und machen so etwas Komisches wie eine Fußwäschung. Dann machen wir so komische Sachen wie für einen Betten, der uns ärgert. Dann machen wir so unlogische Sachen, wie einen Teil von meinem finanziellen Potenzial irgendwo herspenden. Dann darf es uns etwas kosten. Und was ich ganz wichtig finde, das ist auch im Wort Lust, Lust kann dir niemand aufzwingen. Es ist dein Entscheid. Es ist alles dein freier Entscheid, wie du dich entwickeln willst, was du von diesen Wundern da willst in Anspruch nehmen. In Matthäus 7, 26 steht relativ eigentlich ein krasses Wort. Wir kennen das Lied vom «Wer baut doch dein Haus nicht auf sandigen Grund», oder? Wir deuten da immer, ja, ist ja logisch, wir bauen nicht auf Sand, wir bauen auf Fels. Der Zusammenhang ist aber, wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Ich habe den Eindruck manchmal, wir leben in einer Zeit, wo wir extrem viel investieren, dass das Wort verkündet wird. Und wir haben extrem viele Möglichkeiten heute. Wir können im Internet super Predigten lassen, wir können über Kopfhörer die ganze Zeit uns etwas laufen lassen. Wir können das Wort Gottes im Hosensack, im Handy dabei haben. An dem liegt es nicht. Wir haben jeden Sonntag da eine Predigt, wo wir versuchen, Gottes Wort zu verkünden. Wenn wir es nicht umsetzen, sind wir töricht. Ich glaube, mit der Bibel, mit all diesen Aufforderungen und Verheißungen da innen, hat uns Gott eine riesige Sammlung von so Wundern wie jeder Saatkorn, wie jeder Apfelkern anvertraut. Und das ist ein riesiges Potenzial, das wir haben, das wir dürfen für unser Leben in Anspruch nehmen. Es ist unsere Entscheidung, wenn wir uns auf die Herausforderung einlassen. Jetzt ist es so, der beste Moment, um einen Baum zu pflanzen, der wäre vor 10 Jahren gewesen, den kennst du nämlich heute Masten. Der zweitbeste, der ist genau jetzt. Ich wünsche euch eine baumige Woche. Amen.